So, dann wollen wir mal ran an den Speck. Vater, ich bete, dass du uns jetzt auch einfach nochmal Freude und Power und Kraft gibst für die Predigt. Ich bete, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst und nicht zu unserem Verstand. Ich bete, Vater, dass wir dein Wort nicht nur als ein Gelaber und Gesallere empfangen, das zum Gottesdienst gehört, sondern als etwas, das wir ein Reden von dir empfinden, dass wir ahnen, Vater, dass du durch Teile der Predigt auch direkt in Lebenssituationen reinsprechen möchtest. Vater, dass Predigt auch ein prophetisches Element hat. Und ich bete, dass du unseren Verstand spitzentisch, Vater, unser Herz spitzentisch, Herr, dass wir die Portionen und die Ecken hören, die du zu uns direkt sprechen möchtest. Gib uns Aufmerksamkeit. Vater, wir binden in deinem Namen den Feind Gottes, Vater, der stört, der lügt, der verzerrt, der ablenkt. Vater, und wir beten, dass dein Wort in Kraft kommt, in Kraft schneidet. Vater, dass es sein Werk tun wird und dass es, wie du es versprochen hast, nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern tun wird, wozu du es ausgesandt hast. In deinem guten Namen beten wir, Jesus. Amen. Wir feiern heute Ostern, das Fest der Auferstehung Christi. Und Auferstehung, ich habe schon gesagt, bedeutet, Gott hat das Opfer seines Sohnes Jesu Christi, das er gebracht hat, vollkommen angenommen, akzeptiert. Der Gerechtigkeit, die von Gott her gefordert war, wurde in vollem Umfang Genüge getan, denn sonst hätte Christus von den Toten nicht auferstehen können. Aber an ihm war kein Fehl, kein Makel, nichts. Deswegen konnte ihn der Tod auch nicht halten. Und das bedeutet für uns, dass nunmehr alle, die wir zu Christus gehören, auch an uns kein Makel und kein Fehler mehr ist. Und dass, obgleich, wie Jesus sagt, wir sterben, wir doch leben. Und wir schon jetzt vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Wir eine Auferstehungshoffnung haben. Und nicht nur Hoffnung, wir sollten eigentlich eine Auferstehungsgewissheit haben. Ich sage es immer sehr gerne. Ich danke Gott dafür, dass ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Und darum geht's im Leben. Und viele Menschen wissen das nicht. Sie wissen nicht, woher sie kommen und sie wissen auch nicht, wohin sie gehen. Und deswegen ist für sie Leben nur ein ganz kurzer Moment, in dem sie so schnell wie möglich, so viel wie möglich, egal zu welchem Preis, mitreißen, mitnehmen. Hauptsache, dieses kleine, wenige Jahre andauernde Leben ist so erfüllt wie möglich. Und trotzdem ist es nichts weiter als ein Haschen nach dem Wind. Wenn du mal in die Jahre kommst, so wie ich, so mal so ein alter Knacker bist mit 47, ne, dann merkst du interessanterweise wirklich eins, die Jahre scheinen immer schneller dahin zu sausen. Das Leben nimmt an Speed zu, je älter du wirst, das ist wirklich wahr. Und gerade wenn du mal Kinder hast, dann kannst du es richtig beobachten, wie es zzzz macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Halt, ich muss erst einmal anmachen. So, mach nochmal eins zurück. Okay, ich möchte einsteigen mit einem Vers aus Offenbarung 12,10. Nun ist der Sieg Gottes endlich sichtbar. Seine Stärke, seine Herrlichkeit sind endgültig. Alle Macht liegt in den Händen seines Sohnes, Jesus Christus. Denn er, der Teufel, ist endgültig gestürzt, der Ankläger, der unsere Brüder Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Damit ist dieser neue und bessere Bund, den Gott für uns vorgesehen hatte, in Kraft getreten. Der Bund, der uns zu Kindern macht, der uns zu Erben macht, der uns wieder ungehinderten Zugang zum Herzen des Vaters als Kinder beschert. Und so ungehinderten Zugang, dass die Irmi sagen kann, hey Papa, ich brauche mal 100 Euro, ich habe mal richtig Bock, gut einzukaufen. Und Gott sagt, du bist mein Kind, mein geliebtes Kind und ich gebe es dir gerne. Und diesen Zugang, den hat Christus für uns geschaffen. Und der Teufel darf dich nicht mehr anklagen vor Gott, das ist auch so wichtig. Die Hauptwaffe des Teufels ist nicht irgendwelche okkulter Kram oder nachts irgendwelche Geister, die da rumschwirren, über die man eigentlich nur lachen kann. Die Hauptwaffe des Teufels ist die Lüge, die Anklage gegen dich in deinem Herzen, gegen dich selber. Und die Macht der Lüge ist so gewaltig, dass er Millionen von Christen gebunden hält und dass sie weit unter dem leben, was Gott für sie eigentlich hat. Wir wollen heute wieder mal ein bisschen an so manchen Lügen rütteln. Und die Predigt, die mir Gott aufs Herz gegeben hat, ist die Frage, wer ist dein Versorger? Der Osterhase? Der Weihnachtsmann? Gott ist es. Und genau das versucht der Teufel dir auch, indem er dich ganz massiv in deinem Herzen belügt, auch immer wieder zu entreißen. Und die Bibel sagt, dass er ein sehr cleverer Lügner ist. Er ist kein dummer Lügner, er ist ein äußerst erfahrener Lügner und hat Jahrtausende Zeit gehabt, die Saiten und Tastaturen der menschlichen Psyche zu erlernen, auf ihn virtuos zu spielen, uns zu betrügen, uns reinzulegen, mit dem einen Ziel, dass wir nicht dahin kommen, was Gott uns schenken möchte. Aber die Bibel sagt ganz klar, der Sieg Gottes ist endgültig für dich. Gott hat gesiegt. Christus hat gesiegt. Alle Macht ist in den Händen von Jesus. Er hat nun alle Macht, dir zu dienen, dich zu lieben, dich zu segnen. Und der Teufel ist endgültig gestürzt und er hat kein Recht mehr, dich anzuklagen. Ich merke es in meinem eigenen Leben oft, wie er mich anklagt. Und es ist nicht mehr einfach, diesen Anklagen zu widerstehen. Aber wir haben ein Recht aufzustehen, wir haben ein Recht zu sagen, ich weise dich im Namen der Schrift zurück. Und Gott sehnt sich nach einem, das ist genau das, was der Teufel verhindern möchte. Im Epheser 1, 18 bis 20 heißt es, da betet Paulus ein Gebet und er sagt, er, Gott, öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Das Gebet des Paulus ist, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir doch endlich mal sehen, wozu wir berufen sind, worauf ihr hoffen könnt, welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Gott möchte in Kraft in dir wirken. Und er sagt, es ist dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. So eine Absicht Gottes mit dir ist wirklich, und was der Heilige Geist tut, er will dir konstant deine Augen dafür öffnen, was dein Erbe ist, was dir gehört, wer du bist, was du haben sollst. Und der Feind Gottes möchte genau das Gegenteil erreichen. Er will das Erbe, das Gott dir zugedacht hat, vor deinen Augen verstecken. Durch Oberflächlichkeit, durch Ablenkung, durch Glasperlen. Manchmal sind wir wie die Eingeborenen, die in weiten Teilen der Welt so schlampige, lumpige Glasperlen gegen kostbares Gold und Diamanten eingetauscht haben. Sind betrogen worden. Und genauso kommt der Teufel und bietet dir Glasperlen an und wir tauschen die Herrlichkeit dafür hin. So, Gott möchte deine Augen öffnen. Was nützt uns ein theoretisches Wissen um Gott, um Jesus, um die Erlösung, auch um Ostern, wenn es in unserem praktischen Leben von Montag bis Samstag keinerlei Auswirkung hat? Dann ist es nichts weiter als die Anhäufung theoretischen geistlichen Wissens. Das können wir anderen auch weitergeben, wenn sie danach fragen, aber es berührt unser Leben nicht. Und unser mächtigstes Zeugnis ist und bleibt nach wie vor noch unser Leben. Du kannst einem Menschen viel erzählen und er guckt dein Leben an und dein Leben spricht eine andere Sprache. Da kannst du vielleicht höchstens auch religiöse Spinner beeindrucken, die genauso religiöse Spinner sind wie du, die an Theorien interessiert sind. Aber ein echter Mensch, der wird auch immer dein Leben anschauen und gucken, ob in deinem Leben sich Gottes Herrlichkeit manifestiert. Und ich rede nicht davon, dass du mit einem Heiligenschein auf dem Kopf rumläufst, oh ja, ich sehe deinen Heiligenschein, oh, da muss ja was dran sein. Sondern einfach, wie bist du drauf? Wie siehst du aus? Was strahlst du eigentlich aus? Strahlst du Freude aus? Strahlst du trotz Angriffen, Anfechtungen, die wir alle haben, trotzdem den Sieger aus? Kann man beobachten in deinem Leben, wie du trotz Angriffen aufrecht stehst, Hoffnung hast, Hoffnung ausstrahlst? Kann man deinem Leben beobachten, wie Segnungen fließen, konkret auch messbare Segnungen, materielle Segnungen, geistliche Segnungen? Oder reden wir nur von Gott? Ich möchte heute, wie gesagt, dieses Thema Gottvertrauen weiter vertiefen. Völliges Vertrauen in Gott ist die Essenz und die Basis aller realen Beziehung zu Gott. Wenn wir Gott nicht vertrauen können, haben wir auch keine Beziehung zu Gott. Und wenn wir keine Beziehung zu Gott haben, können wir ihm auch nicht vertrauen. So, und deswegen muss das Kernwesen, das Herz unseres Christenlebens sein, diese Vertrauensbeziehung zu Gott aufzubauen, ihn kennenzulernen, ihn zu erfahren, von ihm zu erfahren, dass er gut ist, dass er gütig ist, dass er freundlich ist. Wenn wir diese Reise unterlassen, dann werden wir immer in der Theorie hängen bleiben. Wir werden im Verstand natürlich glauben. Wir werden auch glauben, dass es einen Gott gibt, aber es hat keine Auswirkung in unserem Leben. Und wenn es keine Auswirkung in unserem Leben hat, werden wir auch keine Zeugen in der Gesellschaft sein. Und wir kommen in Zeiten rein, in denen ich empfinde es immer stärker für die Menschen von großer Wichtigkeit sein wird. Lebt Gott wirklich? Kann ich in deinem Leben sehen? Die Wirtschaft eiert. Deutschland hinkt immer mehr hinterher mit den Reformen. Wir sind mittlerweile das Schlusslicht in der EU, was Wirtschaftswachstum und alles anbelangt, ne? Auch was Reformen anbelangt. Manche andere Dinge sind nicht mehr so wie früher. Große Konzerne, von denen man dachte, wow, die gehen nie unter, ne? Meine alte Firma, für die ich mal gearbeitet habe, 20 Jahre, jetzt, weil es aufgenommen wird, nicht den Namen nennen, will ja keine Schleichwerbung machen, aber ein gigantischer Finanzdienstleister, ne? Hat mittlerweile fast 60% seines Aktienwertes eingebüßt, ne? Das hätte früher niemand geglaubt, niemand. Ja? Und ich glaube, dass wir in Zeiten reinkommen, wo wir stolz sind, Deutschen, wo wir so stolz sind auf alles, was wir können und leisten, dass wir mehr und mehr lernen müssen, dass unser Fundament in Gott liegt. Und dass da, wo vielleicht alle anderen den Riemen enger schnallen müssen, wir immer noch 100 Euro kriegen und gehen einkaufen. Ne? Ja, denkt an die Israeliten. In Ägypten hat es Steine und sonstigen Kram vom Himmel gehagelt. Es war finster, es war die Ernte kaputt, alles kaputt. Und da war eine scharfe Trennungslinie. Und in Goshen, wo die Israeliten gewohnt haben, schien die Sonne. Sie haben geerntet, sie haben alles gehabt, was sie zum Leben brauchten. In der Bibel heißt es, es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und ihn ehrt, und dem, der ihm nicht dient und ihn nicht ehrt. Und das möchte Gott tun, und gerade in dieser Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott kennen, ihm vertrauen, wissen, wie sein Herz ist, um in solchen Zeiten auch dieses Vertrauen haben zu können. Wenn du dieses Vertrauen nicht einübst, dann wirst du in dieser Zeit genauso hilflos dastehen. Furcht. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ich habe mir gedacht, als ich diesen Vers gelesen habe, das kann man auch noch etwas anders übersetzen. Misstrauen. Das ist jetzt gemacht, Standbild hier. Ich will den Laser haben. So. Misstrauen ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt Misstrauen aus, denn Misstrauen rechnet mit Strafe. Wer aber misstraut, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Misstrauen basiert darauf, dass wir annehmen, dass der andere Teil, mit dem wir vielleicht eine Beziehung haben, seinen Teil irgendwelcher Abmachungen nicht einhält. Oder dass er uns eventuell Böses will. Oder dass er das, was er versprochen hat, nicht halten wird. Da kommt Misstrauen auf. Und die Bibel sagt uns, dass Misstrauen nicht in der Liebe ist. Wenn du zu Gott noch Misstrauen hast, dann bist du kein Sünder, aber du bist noch nicht völlig in der Liebe. Das heißt, du hast noch nicht völlig begriffen, wer Gott eigentlich ist. Wir werden gleich noch tiefer hineingehen, was dieses Misstrauen praktisch bedeutet. Aber wer Gott misstraut, der ist nicht völlig in der Liebe. Das heißt, er hat Gott nicht völlig begriffen und verstanden. Und somit ist er verwundbar für den Feind Gottes, der ihn anlügen kann, der alles dran setzen wird, dieses Misstrauen gegen Gott noch mehr zu vertiefen und zu nähren. Und wie kann man Misstrauen überwinden? indem du vertraust. Und Vertrauen ist immer ein Wagnis. Das heißt, wenn sich zwei misstrauen, dann muss irgendeiner muss halt mal den Mut haben, sagen, okay, ich lasse die Mauern runter. Ich mache den Anfang. Und das kannst du bei Gott getrost tun. Kinder zum Beispiel. Das ist ja interessant. Kinder, normal, wenn Kinder gesund aufwachsen, die haben überhaupt gar kein Misstrauen. Die sind total offen. Den kannst du erzählen, dass heute Mittag auf dem Messplatz Mickey Mouse in einem riesigen Raumschiff gelandet ist. Oh, komm Papa, wir gehen hin, ich will das sehen. Und das ist einfach nicht nur, dass wir sagen, ja, Kinder sind halt irgendwie blöd. Ne? Kinder sind einfach so. Sie sind offen. In einer guten Weise ist das auch gut. Ja. Und der Teufel arbeitet auch daran, auch selbst dieses Misstrauen zu zerstören. Wir haben jetzt gerade dieses schreckliche Sexualverbrechen gehabt, wo sie auch gesagt haben, offensichtlich haben die Kinder diese zwei Stinker gekannt. Und das ist das, was wird passieren. Da kann man so sehen, wie der Teufel zunehmend in unserer Gesellschaft Lebensqualität zerstört. Noch mehr Eltern werden sagen zu den Kindern, vertrau niemanden. Vertrau nicht mal deinem Vater. Vertrau nicht mal dem und dem. Das heißt, selbst Kinder werden irgendwann schon dahin kommen, dass sie in Angst groß werden. Dass sie gar nicht erst Vertrauen lernen können. Das ist das Werk des Widersachers Gottes. Er versucht, Vertrauen zu zerstören und durch Angst zu ersetzen. Und die Bibel sagt uns, Furcht ist nicht in der Liebe. Misstrauen ist nicht in der Liebe. Und deswegen ermutigt uns Jesus, mach mal eins weiter. Eins weiter. Na? Bitte? Spinnt er jetzt? Oh, das gibt's so nicht, ne? Das ist noch wegen dem Standbild. Ne? Sorry, das haben wir uns hier, glaube ich, irgendwie selber ausgetrickt. Ah ja. Hey, was ist denn da los? Können wir mal ein Lied singen, irgendwie? Jetzt. Ja, da haben wir's. So. Jetzt sind wir wieder im Boot. Jesus sagt, Matthäus 18,3, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was er sagen möchte, ist eigentlich, wenn du nicht dieses kindliche Gemüt gegenüber Gott bekommst, dieses kindliche Vertrauen, dann wirst du nicht ins Himmelreich kommen. Jemand meinte nicht zwangsläufig jetzt, wir kommen alle in den Himmel rein, kleine Kinderlein, sondern was er sagen möchte, ist, du kannst in keine echte Gottesbeziehung treten, wenn du in deinem Herzen nicht wie ein Kind Gott vertrauen kannst. Wenn du alles hinterfragst, alles voller Misstrauen abwägst und nur ganz vorsichtig, ja, Moment mal, ich habe ja da meine Erfahrung und hier und ja, Gott, haha, ja, Gott. Ne? Jesus ermutigt uns ausdrücklich, werdet wie die Kinder. Und trotzdem gibt es, und das ist interessant, die Bibel ist ausgewogen, das finde ich so gut. Ne? Im 1. Korinther 14, 20 ergänzt Paulus das Ganze und sagt, liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Ne? Das ist auch interessant. Gott hat uns auch einen Geist gegeben, auch einen Verstand gegeben, der uns sehr wohl, und auch ein Gewissen, das uns sehr wohl vor schlechten Dingen belehren kann. Ne? So der Josef hier mit dem Potiphar seiner Frau, die an ihm rumzieht, ne? Hätte jetzt gesagt, ich bin wie ein Kind, ich gehe mit der lieben Tante mit, die wird jetzt mit mir baden und mich waschen. Gell? Und dann hätte ich gesagt, ja, ich soll doch ein Kind sein. Ne? Hier gilt, was Paulus sagt, ihr seid nicht wie die Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Gell? So manche Christen, die wollen dann gern kindisch sein und kindlich sein, wenn es darum geht, auch mal ein bisschen den Grips im Kopf zu haben. Ne? Also kindlich, wie die Kinder werden, heißt nicht kindisch zu werden, in einem negativen Sinne. Aber es geht hier um die Ebene des Vertrauens. Gott gegenüber Vertrauen. Da darf ich wie ein Kind sein. Und wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann muss ich mich nicht fürchten. Dann muss ich auch nicht drüber nachdenken. Praktisches Lehrbeispiel. Als Jesus in der Wüste war, wurde er vom Teufel versucht. Und der Teufel benutzte unter anderem einen Bibelvers, nämlich diesen einen Psalm, ich glaube, es war der Psalm 91, wo er sagt, hey, spring doch von der Zinne des Tempels runter. Es steht geschrieben, Gott wird seine Engel schicken, sie werden dich tragen und du wirst deinen Fuß nicht mal an einen Stein stoßen. Der Teufel ist schon clever, der Teufel kennt die Bibel nämlich auch. Und er zitiert sie auch manchmal gerne. Nur sein Problem ist, er zitiert sie aus dem Zusammenhang. Und wenn wir aber nicht Kinder sind, wenn es ums Verstehen geht, und Jesus war kein Kind, wenn es ums Verstehen ging, darum hat ihm Jesus gesagt, es steht aber auch geschrieben, mein Lieber, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. So. Und damit war Jesus nicht kindisch gegenüber dem Teufel, sondern er war reif. Er hat seinen Vater, zum Vater hat er gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er war, hat dem Willen des Vaters bis zum Schluss vollkommen vertraut, auch als es ans Kreuz ging. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat nicht unbedingt Bock gehabt, ans Kreuz zu gehen. Er hat gesagt, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es war nicht so, dass Jesus gesagt hat, hurra, jetzt geht's ans Kreuz. Hoppla. Es war nicht nur die Angst vor dem körperlichen Schmerz, was für ihn noch viel grauenvoller war, war die Gewissheit, dass die ganze Sünde der Welt auf ihn gelegt werden wird und dass das für ihn bedeutet, die absolute Trennung vom Vater zu erfahren. Und Jesus war kein Sünder. Und trotzdem wusste er, dass er die vollkommene Trennung vom Vater erfahren wird. Das ist etwas, was wir noch nicht mal im Ansatz, noch nicht mal im leisesten Ansatz begreifen, was das für eine Qual war. Was das für den heiligsten, reinsten, edelsten bedeutete, vom Vater getrennt zu sein. Das war ein Ding. Ne? Und trotzdem hat Jesus gehorcht. So, der Teufel wird immer versuchen, dich mit Misstrauen gegenüber Gott zu erfüllen. Und er wird, ich habe das deswegen auch gewählt, er wird sogar Bibelstellen benutzen, um dich gegen Gott aufzubringen. Aber wird es im Zusammenhang reißen. Deswegen sollst du im Vertrauen auf Gott wie ein Kind sein, aber du sollst auch, was das Verstehen anbelangt, eben kein Kind sein, sondern dein Wort kennen und mit dem Wort, wie es Paulus sagt, wie ein zweischneidiges Schwert auch umgehen können. Das Wort ist die einzige Offensivwaffe, die in der Bibel in der Waffenrüstung Epheser 6 erwähnt wird, das Schwert, welches ist das Wort Gottes. Und so wenig Christen wissen noch nicht mal, wie man Bibel schreibt. Ne? Jesus hatte Unterscheidung, weil er Beziehung zum Vater hatte. Er kannte die Stimme des Vaters. Jesus wusste ganz genau, wann der Vater Piep und Papp und Amen sagte. Und weißt du, was die gute Nachricht ist? Gott hat dir auch verheißen, dass du seine Stimme hören kannst. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Gott hatte das verheißen, dass du seine Stimme hören kannst. Johannes 10, 27. Und sie folgen mir nach. Du musst nicht Angst haben, ja, wie hört sich denn Gott an? Und Jesus hat versprochen, du wirst erkennen, wenn ich spreche. Und wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst auch, dann wirst du ganz genau wissen, wann Gott spricht. Dein Fleisch wird zwar manchmal sagen, nein, das war nicht Gott, Uwe, auf gar keinen Fall. Ne? Wenn ich sowas immer höre, da weiß ich schon, aha. Du weißt, wann Gott spricht. Gott will, dass wir ihm vertrauen lernen, damit die ganze Fülle seines Erbes zu uns kommen kann. Jetzt schon. Nicht erst im Himmel. Das ist auch eine andere Lüge vom Teufel. Ja, wenn du mal im Himmel bist, dann. Aber jetzt ist halt das Jammertal und der Knecht Gottes wankt gepeinigt und von Hunger betrübt über den Erdboden, taumelt seiner endgültigen Entlösung entgegen. Erlösung. Ich kann euch sagen, es gibt Kirchenlieder, schreckliche alte Kirchenlieder, wo genau das besungen wird. Ne? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit das Leben und volle Genüge haben. Als Petrus Jesus fragte, hey, was kriege ich dafür, dass ich dir nachfolge, sagt Jesus, jetzt hier, hundertfältig alles, was du verlassen hast. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Gott möchte dich zu einem Zeugnis für andere auch schon hier segnen. Geistig, seelisch, emotional und materiell. Du sollst ein Zeugnis sein für die Menschen um dich herum. Gott möchte dir das geben und durch unser Misstrauen verschwenden wir sehr, sehr viel Energie und Sicherheitssysteme zu erschaffen, die uns unser Überleben sichern sollen. Weil wir nicht wissen, dass Gott uns das geben will, kümmern wir uns selber drum. Und das ist das, was Gott eigentlich nicht will. Deswegen die Frage, wer ist dein Versorger? Wer ist dein Versorger? Wir schaffen von früh bis spät, Zweitjob, Drittjob, kommen spät in den Gottesdienst, gehen früh, weil wir wieder schaffen müssen. Keine Zeit für morgens mal ein bisschen mit Gott stille Zeit haben, abends bin ich also müde. Es muss ja was laufen, hey, es muss Kohle reinkommen, wir müssen überleben. Und das ist das, wo Gott dich nicht für geschaffen hat. Aber weil du Misstrauen hast, dass Gott das ändern kann, schaffst du es nicht, aus diesem Teufelskreislauf zu entrinnen und du wie so ein Goldhamster in seinem Laufrädchen rennst du immer weiter. Und Gott möchte dich da rausholen, denn er hat dich nicht in dieses Laufrad reingesteckt. Und die Kraft, die wir oft aufwenden, um zu überleben, übersteigt den Nutzen um ein Vielfaches. Wir brennen aus, wir opfern andere und ihre Lebensqualität, wir haben kaum noch Zeit für das Wesentliche. Und trotz allem haben wir immer noch, selbst wenn wir meinen, jetzt habe ich an alles gedacht, haben wir immer noch Angst, dass wir irgendwas übersehen haben könnten. Dass uns vielleicht doch heimsucht, dass unser Sicherheitssystem vielleicht doch noch irgendwo ein Leck hat. Das ist genau das, wo Jesus sagt, hey, sammelt euch keine Schätze in der Welt, wo der Rost frisst, die Motten fressen, Diebe graben und stehlen. So, jetzt kommen wir zu zwei provozierenden Sachen. Lukas 12, 15. Da wandte sich Jesus an alle. Hütet euch vor der Habgier. Wir denken immer, das ist der Vers für die Reichen, die wo im Geld schwimmen, die Fettsäcke, die Geldsäcke. Ne? Jesus wandte sich aber an alle. Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärt er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, wo soll ich bloß alles unterbringen? Er überlegte, meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten abreißen und neue bauen, die so groß sind, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Das ist der große Safe vom Dagobert Duck. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. So wird es allen gehen, die sich auf dieser Erde Reichtümer sammeln. Es geht weiter. Aber mit leeren Händen vor Gott dastehen. Oh. Zweite Provokation. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den armen Pastoren. Sammelt euch so einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals verderben kann, einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und er behält immer seinen Wert. Wo eure Schätze sind, da zieht es euch auch hin. Ja, also stell dir vor, wenn ihr alles dem Pastor verkauft, zieht es euch immer zum Pastor. Ne? Kommt ihr immer in den Gottesdienst. Okay. Ich möchte anhand dieser zwei Verse über eine Spannung sprechen, die, wenn wir diese Verse lesen, in unseren Herzen entsteht, die Misstrauen gegenüber Gott erzeugt und die uns oft davon abhält, Gott so zu vertrauen, wie wir ihn eigentlich vertrauen sollten. Und wir alle spüren so ein merkwürdiges Kribbeln, wenn wir solche Verse hier lesen. Also mir ging es jedenfalls so. Da ist so ein Zucken im Finger, dass man ganz schnell weiterblättern will. Ne? Und plötzlich werden alle zu Theologen. Das können wir natürlich sofort weginterpretieren. Ne? Und da kommt so Spannung in uns auf. Auf der einen Seite sagt Jesus, wir sollen alles verkaufen. Auf der anderen sagt er, wir sollen das Leben volle Genüge haben. Wie soll das zusammenpassen? Oder da warnt er uns vor Habgier. Und gleichzeitig verheißt er uns in einem anderen Vers, ein gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in unseren Schoß gelegt werden. Und dann sagen wir, hey, da komme ich ja gar nicht mit. War Jesus schizophren, war er durcheinander? Wir reden über Vertrauen zu Gott, das unsere Lebensqualität steigern soll. Und wir reden über Furcht und Angst, die uns diese Lebensqualität rauben möchte. Wenn viele Christen diese Verse lesen, kommen oft so merkwürdige Gefühle in ihnen hoch. Da ist Misstrauen, da ist Angst. Angst, dass Christsein vielleicht doch heißen kann, ich muss ein Leben in selbstgewählter Armut fristen. Christsein heißt arm sein. Christsein heißt ganz einfach und schlicht leben. Andere wiederum verkürzen diese Verse auf so eine andere Lehre. Ne? Wenn ich gar nichts habe und nichts bin, dann ist Gott mit mir zufrieden. Also alles weg und dann bin ich der Supermann vor Gott. Das ist interessant, das hat im Mittelalter das Bettelmönchtum auf den Plan gebracht. Ne? Man hatte wirklich gedacht, in dem Maße, wie man sich aller irdischen Güter entledigt, in Armut lebt, das ist dann der Punkt, da bist du nicht mehr habgierig, bist nicht mehr sündig, bist auch in der Klostermauer, da kannst du eh nicht sündigen, da sind keine Frauen und kein Fernsehen. Und dann lebst du nur noch ein Leben in heiliger Einfalt und Kontemplation, das ist der ganz sichere Weg zum Himmel. Wir wollen die Leute nicht richten, die das gemacht haben, da waren bestimmt viele ernsthaft um ihr Seelenheil besorgt. Aber das ist nicht der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Ne? Du sollst dich nicht vergraben lebendig hinter Mauern. Du sollst nicht das, was Gott dir gibt, einfach wegschmeißen, und damit auch die Verantwortung, die du hast, nämlich verantwortungsvoll mit den Gütern, die Gott dir gibt, umzugehen, sie einfach wegwerfen und sagen, hey Gott, ich hab nichts, also kannst du auch nichts von mir fordern. Kennt ihr die Geschichte von den drei Männern, die verschiedene Geldbeträge bekamen von ihrem König? Zwei Stück haben gehandelt. Und sie haben das, was sie bekamen, vermehrt. Wer von euch ist Kaufmann? Wer hat so richtig mit Geld zu tun? Okay, da hinten, da, da. Was, Carsten, ja, der Carsten, der bewegt Billionen. Was passiert, Carsten, was kann denn passieren, wenn man mit Geld dealt? Man kann verlieren und gewinnen. Das heißt, du gehst ein Risiko ein. Wenn du dich entscheidest, Geld oder überhaupt Ressourcen einzusetzen, dann gehst du auch immer das Risiko ein, dass du diese Ressource verlierst. Das heißt, du musst ein Risiko eingehen, du musst etwas wagen. Das haben die zwei gemacht und sie haben gewonnen. Der andere, der war genau das, was ich hier gerade versucht zu erklären. Er hat gedacht, ich bin schlau. Ich vergrab mein Geld, es kommt in ein Kloster hinter Mauern. Ich vergrab mich mit dazu. Und wenn mein Herr wiederkommt, graben wir uns schnell wieder aus, ich und mein Geld. Und dann sagen wir, schau, Herr, es ist alles noch so wie vor deiner Abreise. Guck. Ich bin immer noch derselbe, ja, meine Fingernägel habe ich auch noch nicht geputzt seitdem. Und das Geld, schau mal, alles Geld, was du mir gegeben hast, ist noch da. Und wenn er ein Schwänzchen gehabt hätte, er wahrscheinlich gewedelt damit und erwartet, dass er ein Knöchelchen kriegt. Und Jesus sagt, hey, du untauglicher Knecht, und bestraft ihn, nimmt es ihm weg und gibt es dem, der am meisten hat. Das ist genau das, was passiert, wenn wir uns aus göttlicher Verantwortung stehlen, indem wir in eine selbstgewählte Armut hineingehen, die Gott gar nicht verordnet hat. Die Gott nicht verordnet hat. Der dritte Weg, oder ich möchte es einfach mal bildhaft zeigen, dann verstehen wir das besser. Lehre über göttlichen Segen. Es gibt in der Bibel eine Lehre über den göttlichen Segen. Manche kriegen da so feuchte Füße, wenn sie das schon sehen, aber das macht mir nichts. Diese Lehre hat Ihr seht zwei Pfeile und es gibt verschiedene Extremrichtungen. Und ich möchte euch mal die drei hauptsächlichen Extremen, die diese Lehre hat, vorstellen. Extrem 1. Es gibt Menschen, die sagen, Gott will, dass ich arm bin. Gott segnet Armut und Schlichtheit. Das ist das erste Extrem. Ich habe gerade gesagt, wenn ich diese Lebensart als von Gott verordnet lehre, dann bin ich ein Irrlehrer. Wenn ich diese Lebensart allen anderen aufdrücke, nur weil ich sie lebe, bin ich ein Irrlehrer. Wenn Gott mir ganz persönlich hörbar, sichtbar und deutlich sagt, von dir will ich, dass du dich aller Güter entledigst und in völliger Bescheidenheit und Einfachheit lebst, dann ist es in Ordnung, wenn es meine Berufung ist. Genauso wie manche zur Ehelosigkeit berufen sind, sagt der Paulus auch. Ne? Aber ich kann daraus kein Allgemeingut ableiten und sagen, jeder muss so sein. Die zweite extreme Lehre und auch ein Irrtum ist, dass es Menschen gibt, die glauben, durch das Befolgen äußerlicher Erfolgsgesetze und Glaubenstechniken werde ich reich. Ich stehe jeden Morgen vor meinem Spiegel, halte die Bibel hoch und sage, der Herr gibt mir eine Million, 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 der Herr gibt mir eine Million. Ja. Das ist genauso bescheuert. Ja. Gott ist kein Automat und du kannst dich durch das Runterchanten irgendwelcher Bibelverse, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben, zu glauben, dass Gott dich segnet. Aber es gibt Menschen, die meinen, indem sie einfach sturheil ohne eine Beziehung zu Gott irgendetwas proklamieren oder irgendwelche Techniken ausführen, dass sie dadurch wohlhabend und gesegnet werden. Das ist nicht der Weg, den Gott haben möchte. Jetzt kommen wir zum dritten Extrem. Das ist das Extrem, in dem die meisten leben. Ich glaube nicht oder nur sehr wenig, dass Gott mich materiell segnen will. Tue aber alles in meiner Kraft Stehende, um gut und reich zu leben. Das ist das, was die meisten Leute tun. Ich werde so oft angegriffen von Leuten. Ja, ein CZK, ihr redet ja immer über den Segen und so. Das ist ja furchtbar, ist ja schrecklich. Ne? Und dann lache ich schon innerlich, ne? Weil ich einfach merke, da sind wieder ein paar Geister am Hochwirbeln in den Leuten. Ne? Da sage ich zu den Leuten auch, ja, du hör mal, dann musst du die Bibel umschreiben. Wenn Paulus vor dir gestanden wäre, oder die Propheten oder Mose, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, hey Mose, was machst du da? Ne? Sie können nicht fassen, dass Gott uns segnen möchte. Aber wenn du ihr Leben anguckst, dann haben sie Sparbücher, sie haben Ratensparverträge, sie haben vielleicht auch ein kleines Aktiendepot irgendwo, sie haben ein Auto, sie haben gar keine so schlechte Wohnung und auch sonst gucken sie, dass sie eine gute Ausbildung auf die Reihe kriegen, ein tolles Studium machen und hoffentlich mal gut Geld verdienen. Aber was die Heuchelei daran eigentlich ist, ist die, wenn ich sagen kann, dass Gott ja eigentlich mich nicht unbedingt segnen will und Gott auch für den Segen gar nicht zuständig ist, dann schaffe ich ja selber den Segen für mich. Und wem gehört er dann? Mir. Wunderbar. Und was mir gehört, geht Gott nichts an. Natürlich kriegt Gott seinen Anstandsrest ab davon. Klar, sicher. Ne? Wir leben ja im Gesetz. Ne? Und der unter dem Gesetz lebt, wird nie mehr tun, als das Gesetz ihm vorschreibt. Und Gott kriegt seinen Anstandsrest. Vielleicht die Kirchensteuer. Vielleicht sogar den Zehnten. Vielleicht auch mal ein Opfer, aber auf keinen Fall mehr. Das Geld gehört ja mir und nicht Gott. Gott, ich habe ja dafür geschafft und nicht du. Ich. Weil du segnest. Der Segen geht dich ja nichts an, Gott. Das habe ich ja getan. Und ich glaube gar nicht, wie viele Menschen genau auf dieser Ebene leben. Genau auf dieser Ebene leben. Man blendet die Lehre vom Segen aus, denn die Lehre vom Segen beinhaltet ja ein Prinzip. Echte Glaubenslehre lehrt dich nämlich, Gott zu vertrauen. Echte Glaubenslehre sagt dir nämlich, dass dir gar nichts gehört. Echte Glaubenslehre sagt nämlich eins, wir sind alle Verwalter. Und was ist ein Verwalter? Ein Verwalter hat alles und besitzt gar nichts. Und da kriegen die Leute nämlich die Krise. Und deswegen regen sie sich oft so auf, wenn über Segen gesprochen wird. Weil sie mich spüren, was dahinter steckt. Du bist nur ein Verwalter der Güter, die Gott dir anvertraut hat. Gott gehört alles. Wir sagen, ja, Gott gehört der Zehnten. Das stimmt nicht. Gott gehört 100%. Und dir gehört gar nichts. Aber Gott in seiner Freundlichkeit und Güte sagt, ich vertraue dir das alles an und ich ermutige dich, davon 10% mal so als kleine Übung auf die Seite zu geben. Mal sehen, ob du das schaffst überhaupt. Ne? Und für viele ist das schon der Weltuntergang. Ne? Du bist ein Irrlehrer, ein Alttestamentsprediger, wenn du davon nur sprichst. Aber was Gott möchte, möchte uns segnen. Gott ist auch keiner, der vor dir steht, sagt 90, 110, 8, 5%. Gott möchte dir alles geben. Als Clive Pick hier mal gelehrt hat, hat er so wunderbar gesagt, die Verwalter im alten Orient, der großen Fürstenhäuser, waren wohlhabende Männer. Ihnen hat es an nichts gefehlt. Also, weil ein Verwalter, so ein Fürst, hat doch nicht so ein Verwalter in Lumpen und Dreck rumlaufen lassen. Der hat ja schließlich sein Haus präsentiert. So, und Gott, du präsentierst das Haus Gottes. Du bist ja nicht nur ein Knecht, du bist ein Kind Gottes. Und Gott möchte dich segnen. Aber Gott will eins nicht, und deswegen lehrt er uns solche Sachen. Er will nicht, dass du dein Herz an den Besitz hängst und der Besitz zu deinem Gott wird. Und das passiert genau bei diesen Menschen hier in der Mitte. Sie vertrauen Gott nicht. Und deswegen ist die Lehre vom Segen für sie ganz suspekt. Sie akzeptieren auch, dass man arm und bescheiden arm, ne? Aber in Wirklichkeit sind sie es ja gar nicht. Und wir haben genau die Frage, was ist Wahrheit? Kommen wir nochmal zurück zu diesem Vers. Hier seht ihr es. Er beschloss, ich werde die alte Scheuer abreißen. Er hat, was war der Fehler dieses Mannes? War es ein Fehler, reich zu sein? War sein Fehler, wohlhabend zu sein? War sein Fehler, eine besonders gute Ernte zu haben? Das ist ein Segen. Was war sein Fehler? Was denkt ihr, was war der Fehler dieses Mannes? Er hat es dir nicht gegeben, Irmin, gell? Sein Fehler war, dass sein Vertrauen sein Geld war, sein Wohlhaben, sein Wohlstand. Und er hatte keine Beziehung zu Gott. Wahrscheinlich hatte er eine oberflächliche Beziehung zu Gott. Deswegen sagte Jesus, so wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Sein Problem war, dass er sich auf sein Reichtum verließ und nicht auf Gott. Ich werde die alten Scheuern abreißen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Er sah sich selbst für sein weiteres Leben verantwortlich. Und Gott sagt, Jan, was passiert, wenn du heute stirbst? Was ist dann? Wir müssen hier eins begreifen. Jesus hat niemals die Reichen angeklagt. Jesus hat niemals gesagt, die Reichen sind blöd und die Reichen kommen nicht in den Himmel. Was Jesus anklagt, ist, wenn Menschen ihr Vertrauen in ihren Besitz setzen. Und deswegen hier oben, da wandte er sich an alle. Die Armen und die Reichen. Ist nur ein Reicher habgierig oder kann auch ein Armer habgierig sein? Alle. Ich sage euch was ich erlebt habe, ist, dass die, die wenig haben, oft habgieriger sind als die, die viel haben. Habe ich oft genug erlebt. Warum? Weil sie in diesen Mustern Überlebenskampf raffen, schon groß geworden sind. Und deswegen gilt es uns allen, was Jesus uns sagt hier. Hüte dich vor der Habgier. Und die Habgier ist blind für Gott. Die Habgier ist blind, dass Gott unser Versorger ist. Die Habgier kann nicht vertrauen, dass Gott uns versorgt und nimmt es deshalb selber in die Hand, sich zu versorgen. Und genau das hat dieser Mann gemacht. Und deswegen spricht Jesus ihn so an. Oder hier, verkauft euren Besitz. Was will Jesus sagen? Gott will uns nicht arm machen, denn wenn ich doch all meinen Besitz verkaufe, was habe ich dann? Nichts. Oder? Dann bin ich doch auch arm. Was kann ich denn dann noch tun? Nichts mehr. Was Jesus hier möchte, ist uns herausfordern, wem vertraust du eigentlich? Was Jesus machen möchte, ist dich herausfordern, sagen, hättest du den Mut, dich von deinem Besitz zu trennen und zu vertrauen, dass Gott dich trotzdem versorgt? Hättest du den Mut, mein lieber XYZ, wenn ich heute zu dir komme und sage, du hast 100.000 Mark auf deinem Konto, bitte nimm sie und gib sie dorthin. Was Jesus sagen möchte, ist die Frage, bist du ein Verwalter oder bist du ein Besitzer der Güter, die Gott dir gegeben hat? Was ist deine Haltung? Und daran entscheidet sich, ob wir wirklich aus Glauben leben oder letzten Endes wie diese dritte Gruppe in der Mitte. Ja, ja. Wer ist dein Gott? Ist es dein Vermögen? Ist es deine Kraft, deine Kreativität, deine Intelligenz? Oder ist er dein Gott, der auch noch dann da ist, wenn alles um dich zusammenbricht? Guck mal, du kannst 5 Millionen auf dem Bankkonto haben. Es gibt über Nacht eine gigantische Krise. Das Geld ist über Nacht nicht mehr wert. Was ist dann? Wenn du Gott hast, bist du immer noch reich. Denn Gott wird dir helfen. Aber wenn du ihn nicht hast und nur das gehabt hast, dann bist du arm. Wer ist dein Gott? 5. Mose 8,18. Hier haben wir jetzt wieder, ne? Gedenke an den Herrn, dein Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ist es nicht herrlich? Hier sehen wir die wahre Absicht Gottes. Gott möchte dir Kräfte geben, Reichtum zu gewinnen. Das heißt, Intelligenz, einen kreativen Sinn, einen kreativen Verstand, ein Herz, das fähig ist, so etwas zu tun. Warum? Weil er nämlich einen Bund geschlossen hat und ein Teil dieses Bundes ist auch, dich zu segnen. Und jetzt kommt der Counterpart, 8,19 wieder. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich dir heute, ihr werdet umkommen. Was sind denn diese anderen Götter? Wir denken dann immer so an Götzenstatuen, haha. Das heißt ganz einfach, wenn du deiner eigenen Fähigkeit und Kraft, deinem eigenen Bankkonto, deinem, das, was du hast, wenn du dem nachfolgst, ihm dienst und es anbetest. Und anbeten heißt, ich vertraue meiner Rente, ich vertraue meiner Versicherung, ich vertraue meinem Aktienfonds, ich vertraue meiner Stellung, die ich habe, ich vertraue meinem Doktortitel und meinem Verstand. Das sind Götzen, Götter, die wir anstelle Gottes anbeten, anbeten der Form, dass wir nämlich ihnen vertrauen, dass sie es für uns richten. Und dann lebst du im Götzendienst. Oh. Aber was Gott möchte, er sagt, hey, ich will dir doch, ich will dir all das geben. Bitte setz nur deine Prioritäten richtig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere, sagt Jesus, wird euch dann einfach zufallen. Gott will dich segnen. Aber will nicht, dass du den Segen zu deinem Gott machst. Amen. Als Jesus diesen reichen Jüngling aufforderte, alles, was er besaß, zu verkaufen und wegzugeben, wollte Jesus ihm auch nicht sagen, ja, weißt du, oh, Besitzlosigkeit ist der Weg zu wahrem Glück, ne? Sondern er wollte diesem jungen Mann sagen, ne, der hat ja gesagt, wie komme ich in den Himmel? Und Jesus sagt, tu dies und das und das, das habe ich alles getan. Es heißt in der Bibel interessanterweise, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Er verachtete ihn nicht. Aber er sagte, eins fehlte noch. Trenn dich von deinem Besitz, gib's den Armen und folg mir nach. Und dann plötzlich, was Jesus eigentlich zeigen wollte, ist, hey Junge, dein Gott, du vertraust eigentlich den Kern deines Lebens auf deinen Besitz und nicht auf Gott. Das ist, mein Junge, dein großes Problem. Jesus wollte ihn nicht sagen, weißt du, mit mir dürfen nur die Armen gehen, weißt du, die Reichen, die müssen erstmal allen Reichtum abliefern an der Himmelspforte. Ah, der junge Mann hat ein Problem, deswegen adressiert Jesus ihn. Wisst ihr, dass Zachäus, der Zöllner, war ja ein reicher Mann. Wenn ihr die Geschichte genau lest, dann hat er eben nicht sein ganzes Vermögen den Armen gegeben. Was steht nämlich da? Wer kennt seine Bibel gut? Wie viel hat er gegeben? Die Hälfte meines Vermögens. Und wenn ich gecheatet übers Ohr gehauen habe, dem erstatte ich es vierfach. Also hat er immer noch die andere Hälfte gehabt. Und was sagt Jesus zu ihm? Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Auch er ist ein Kind Abrahams. Und daraus sehen wir doch schon, es geht doch Jesus gar nicht darum zu sagen, hey, Junge, liefer alles ab. Es geht um das Herz. Das Herz von Zachäus hing nicht an seinem Reichtum. Deswegen war für Jesus gar kein Grund da zu sagen, ja, ha, was ist denn mit der anderen Hälfte, Zachäus? Weiter sprach Jesus, ich sage euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Oh, jetzt kommt wieder so ein reichtumsblöder Mister. Ne? Aber jetzt passen auf, was da weiter steht. Als dass seine Jünger hörten, nicht die Reichen, als dass seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann gerettet werden? Ups. Da merkt ihr mal, wenn man die Bibel ein bisschen gut liest und mal sich Gedanken drüber macht, dann fallen einem einige Dinge auf. Jesus sagt hier, ein Reicher kommt schwer ins Reich Gottes. Wisst ihr, was die Jünger sofort verstanden haben hier? Darum haben sie sich entsetzt, dass sie alle Reiche sind. Sie sind auch reich. Sie haben plötzlich begriffen, hey, das gilt ja für uns genauso. Sie begriffen nämlich plötzlich, meine Güte, ich habe zwar keine Million, ich habe vielleicht nur 3000 Schekel auf meinem Bankkonto, aber sie haben sofort begriffen, von denen würde ich mich ja auch nicht einfach trennen. Deswegen entsetzten sie sich. Und sofort war folgerichtig ihre Frage, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Jesus, niemand von uns würde das doch machen. Und jetzt kann ich Jesus grinsen sehen und lächeln sehen. Sein geheimnisvolles Lächeln, was er so oft drauf gehabt hat. Und er sagt, er sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und was Jesus sagen wollte, die Gnade Gottes wird es richten. Jesus hat hier wieder mal in meisterhafter Weise eigentlich gezeigt, dass es ja alle betrifft. Wir alle haben so ein bisschen unseren Besitz zu unserem Gott gemacht, der uns Sicherheit gibt, der uns Garantien gibt. Vor 2 oder 3 Monaten hat Gott mich herausgefordert, eine meiner Altersversorgungen komplett aufzulösen, das Geld wegzuschenken. Und ich kann euch sagen, ich habe gekämpft. Ich habe gekämpft. Aber wenn Gott spricht, spricht er. Und ich habe gesagt, ich möchte es erfahren. Ich will nicht mehr in diesem sowohl als auch mit einem Bein im Reich Gottes, mit dem anderen Bein in der Welt leben. Ich kann euch nichts lehren, wenn ich es nicht erfahre. Und ich habe keinen Bock, euch scheiß Storys, entschuldigen das deftige Wort, zu erzählen, die ich mir aus den Fingern und Büchern sauge, die ich selber nicht erlebt habe. Das ist auch ein Stück weit auch für euch Leiter. Als Leiter musst du vorangehen. Sonst hast du nichts zu leiten und auch nichts zu sagen. Und Gott wird uns aufs Wasser holen, ob uns das passt oder nicht. Viele von uns. Aber du wirst lernen, dass Wasser Balken hat und du laufen kannst, wenn Gott mit dir ist. Amen. Jesus wollte niemals Armut glorifizieren oder sie als einen gottgewollten Zustand herbeiführen. Stell dir mal vor, mit einem Schlag morgen früh 12 Uhr würden alle die Reichsten, jetzt müssen wir erstmal festlegen, wer reich ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass wir alle, die wir im Raum sitzen, zu 8% der Reichen der Welt gehören. Ich werde mal nächsten Sonntag beim Opfer, zeige ich euch mal eine Statistik, die haut euch von den Socken. Wir gehören zu 8% der Reichsten der Erde. Du bist nämlich reich. Jeder von euch ist reich, gemessen an einem Slumbewohner in irgendeinem Slum der Welt. Mega reich. Ja, wir wissen es noch nicht. Es ist relativ. Aber stell dir mal vor, morgen um 12 Uhr würde jeder, der, sagen wir mal, 1 Million hat, muss seine 1 Million wegschenken. Was würde denn passieren? Denk das mal konsequenterweise durch. Ne? Entweder der Herr würde schlagartig wiederkommen, oder aber wir hätten spätestens eine Woche später einen weltweiten Wirtschaftskollaps. Was würde denn passieren? Niemand würde mehr zur Arbeit gehen. Stell dir vor, morgen früh klingelt Bill Gates bei dir und sagt so, ich muss meinen Reichtum in den Arm geben, Stefan, hier hast du 3 Millionen. Dass Stefan sagt, hey super, jetzt lege ich mein Geld an, ich gehe nicht mehr arbeiten. Die Firmen, die es vorher gab, würden zusammenbrechen. Es würde ein einziges Chaos auf der Welt ausbrechen. Stimmt es? Carsten, was denkst du als Wirtschaftsfachmann? Das ist doch wahr. Also kann Jesus unmöglich das gemeint haben als ein Befehl. Aber wenn Jesus die adressiert, die Reichtum zu ihrem Gott gemacht haben, dann kriegt das Ganze einen Sinn. Und das ist das, was ich dir heute lehren möchte. Die Welt würde anders aussehen, wenn wir uns nur als Verwalter der Güter Gottes ansehen könnten, die uns Gott übergeben hat. Wenn wir mit dem Besitz Gutes tun würden, ihn so behandeln würden, was er auch ist, nämlich als das Eigentum Gottes, dann würde immens viel Gutes geschehen. Immens viel Gutes geschehen. Und wir würden immens viel Segen auch erfahren. Wir würden auch viel mehr Erfahrungen mit Gott machen. Ich möchte euch noch kurz zum Schluss, wir sind sofort fertig, nochmal eine Gegenüberstellung auch zeigen. Wo so ein bisschen, was ist das, ein Widerspruch rauskommt, ne? Auf der einen Seite sagt Lukas 12,33, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. In 5. Mose heißt es, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. So, wenn ich meinen Besitz verkaufe und es den Armen gebe, dann bin ja ich ein Armer. Aber Gott sagt, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Wer will dich segnen? Der Herr, dein Gott. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Und Jesus sagt, ein volles, gerütteltes und überfließendes und geschütteltes Maß wird man in euren Schoß legen. Widerspruch? Nur ein Widerspruch, wenn wir diese Verse falsch interpretieren. Zu seinen Jüngern sagte Jesus, wie schwer ist es doch für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen. Und Isaak säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre 100-fältig. Denn der Herr segnete ihn und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde. Wie schwer kommen die Reichen ins Himmelreich? Und Isaak wurde von Gott sogar zu einem sehr, nicht nur einem Reichen, einem sehr reichen Mann gemacht. Warum konnte Gott das bei Isaak machen? Weil das Herz Isaaks gestimmt hat. Wenn dein Herz stimmt, kann Gott dich segnen, über vieles setzen. Jesus sagt, wenn wir im Geringsten treu sind, werden wir über viel gesetzt. Wenn wir im Geringsten untreu sind, sagt Jesus auch, wer wird euch dann die himmlischen Güter anvertrauen? Und deswegen ist es auch wichtig, dass auch wir, die wir vielleicht im Moment nicht viel besitzen, dass wir erstmal auch mit dem Wenigen, das wir haben, treu sind. Ich mag nicht gerne darüber reden, ich will das aber nur mal einfach adressieren. Oft ist es so, dass Leute, die wenig haben, denken, ja, von dem, ich habe wenig, ich kann nichts geben. Oder das kann ich, nein, das kann ich nicht machen. Ne? Ich erinnere mich an einen Fall von jemandem auch, wo ich weiß, da war wenig da und die Person hat so plakativ dauernd vor sich hergetragen. Ja, ich, das kann ich nicht kaufen und das, dafür kann ich kein Geld und das nicht. Ne? Und sie hat sich damit selber festgelegt. Ne? Es spielt aber keine Rolle, ob du wenig oder viel hast. Du kannst immer geben. Ich kann es sagen, weil ich in meinem Leben schon wenig gehabt habe. Ja. Und du kannst immer Gott vertrauen. Das geht immer. Das ist eine dumme Ausrede. Und es geht im Kern darum, ob du Gott vertraust. Und die Frage ist, wer ist dein Versorger? Ist Gott dein Versorger? Dann spielt es gar keine Rolle, ob du viel oder wenig hast. Denn er wird dich niemals hängen lassen. Es ist die Absicht Gottes, uns zu segnen, geistig, emotional und materiell, im Überfluss und nicht im gerade eben so. Dafür starb Christus, dafür ist er auferstanden. Und er will, dass wir diese materiellen Güter oder unseren Verstand nicht mehr länger zu Göttern machen, die uns eigentlich versorgen, sondern dass er wieder die richtige Stelle in unserem Leben einnimmt. Und deswegen provoziert uns Gott auch manchmal und sagt, trenn dich mal von dem, was dir so kostbar und so teuer ist. Und Gott hat seine Wege bei jedem Einzelnen von euch. Das ist nicht mein Job. Ich würde niemals jemandem sagen, hey, du und du. Aber Gott wird kommen. Gott wird dich herausfordern an einem bestimmten Punkt. Und dann wird sich zeigen, wer dein Gott ist. Und Gott tut es oft nicht, um dich zu zerstören oder fertig zu machen, sondern weil er dich liebt. Weil er möchte, dass du ins Zentrum des Segens reinkommst. Weil er möchte, dass du diesen Frieden bekommst, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Wo dein Frieden nicht an irgendwelchen materiellen Besitz gekettet ist, sondern an den Herrn, deinen Gott, ganz alleine. Wir leben in unsicheren Zeiten. Wir wissen nicht, wo die Zeiten hinsteuern. Ich glaube, dass es in diesen Zeiten mehr denn je wichtig sein wird, zu sagen, der Herr ist mein Gott, der Herr ist meine Macht, der Herr ist meine Kraft, der Herr ist mein Versorger und ich Menschen. Ich hebe meine Augen auf zu den Menschen. Wo kommt meine Hilfe her? Das hat David nicht geschrieben. Ne? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wo kommt meine Hilfe her? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Gesegnet aber ist der Mann, der Gott völlig vertraut. Er wird sein wie ein Baum am Wasser gewurzelt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt und auch in der dürren Zeit und im dürren Jahr unaufhörlich seine Früchte bringt. Wir werden in dürre Zeiten reinkommen, ihr Lieben. Jeder von uns wird in die Dürre kommen. Jeder von uns wird Hitze erleben. Aber Gott hat versprochen, dass wir in der Dürre, in der Hitze unsere Frucht bringen. Unsere Frucht haben werden, unsere Versorgung haben werden. Deswegen müssen wir uns nicht fürchten vor Zeiten wie diesen. Aber wir werden uns fürchten, wenn Gott nicht in der Mitte ist. Wenn er nicht unser Versorger ist. Wenn er nicht den ersten Platz einnimmt. Wenn wir nicht zuerst nach seinem Reich trachten. Und wenn wir das tun, dann spielen die äußeren Umstände um uns herum, egal ob du Geschäftsmann oder Arbeitnehmer bist, keine Rolle. Der Herr ist dein Versorger. Der Herr ist deine Quelle. Der Herr ist die Quelle, aus der du alles ziehen wirst. Und ich empfinde, dass Gott uns das lehren möchte in Zeiten wie diesen. Deswegen möchte ich das euch hier auch einfach rüberbringen. Lasst uns zum Abschluss noch miteinander beten. Egon, vielleicht lösch einfach mal ein bisschen. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das erhielt er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Vater, und wir wollen dir zuerst danken, dass du einen Bund mit uns hast. Und dass du diesen Bund endgültig besiegelt hast durch das Blut deines teuren Sohnes Jesus Christus. Und dein Wort sagt uns, du hast uns in ihm das teuerste und beste gegeben, was du hast. Wie würdest du uns dann nicht auch alles andere geben? Herr, und wir danken dir, dass wir in unserem Herzen wissen dürfen, dass du uns ein gutes Leben schenken möchtest, ein erfülltes Leben schenken möchtest. Du hast gesagt, dass wir wie die Stadt sein sollen, die auf dem Berge ist und die nachts nicht übersehen werden kann, weil ihr Licht hell in die Nacht hinausstrahlt. Die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und sollen dich darüber preisen, Vater. Und das schließt ein, dass wir ein Leben leben dürfen, Vater, in dem wir gesegnet sind. Wir reden nicht davon, dass jeder ein paar Millionen auf dem Bankkonto hat. Wir reden davon, Vater, dass du uns segnen wirst in einer Weise, dass wir sagen können, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Ich habe alles, ich habe keinen Mangel. Herr, dass wir dir damit Ehre geben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Abend neu Verhältnisse in unserem Leben gerade rückst. Ich bete, Vater, dass du wieder neu den ersten Platz in unserem Leben einnimmst, Vater. Hilf, dass wir die Götzen aus dem Allerheiligsten unseres Inneres raustragen jetzt. Herr, dass wir sie zerschmettern und zerschmeißen. Vater, und für viele von uns wird es ein Prozess sein, der vielleicht über Tage oder Wochen gehen wird. Und ich bete, dass du heute Abend anfängst, Vater, dass heute Abend der Countdown gesetzt wird, dass du die Götzen in unseren Herzen entthronst, Vater. ob es unser Intellekt ist, unsere Titel, unser Verstand, unsere Aktiendepots, unsere Bankkonten, unser Gehaltscheck, die Gunst, die wir bei Menschen haben, der Job, der uns so erfüllt. Vater, wir wollen keine anderen Götter neben dir haben. Wir möchten neu erkennen, dass du den ersten Platz haben sollst, Vater. Lass uns auch heute für uns ein Ostern erleben, Herr, dass wir neu auferstehen, Vater, in einer neuen Hingabe an dich. Wir frei werden von den Lasten. Und Gott möchte einige von euch auch von Furcht und Angst freisetzen vor der Zukunft. Nicht zerbrech das Joch der Angst auf deinem Leben. Was wird morgen sein? Was werden wir morgen essen und trinken und anziehen? Werde ich meinen Job noch haben? Werde ich einen anderen Job haben? Gott ist dein Versorger. Dein Vater weiß ganz genau, was du brauchst. Und er wird es dir geben. Hundertfältig. Hundertfältig. Aber gib ihm wieder neu den ersten Platz. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, unsere Zeit neu zu arrangieren, Herr auch. Vater, dass wir erkennen, wir dienen dir und nicht Menschen. Wir dienen nicht dieser Gemeinde, dem CZK e.V., dem Uwe Dahlke, wir dienen dir, Vater. Ich bete, dass du auch hier unser Verhältnis wieder neu gerade rückst, Herr, wer du bist. Wie viel Zeit wir dir schenken. Wir wollen auch erkennen, Vater, dass wir nicht Herren, souveräne Herren über unsere Zeit sind, sondern dass du der Herr über unsere Zeit bist. Vater, und so oft zerrinnt uns die Zeit am Tag zwischen den Händen. Und es wird morgen und Abend und wir fragen uns, wo ist der Tag geblieben? Wir haben viel gehastet, viel geschafft, viel getan und wir haben doch das Gefühl, wenig vollbracht zu haben. Weil wir dich nicht gesucht haben, Vater. Weil wir losgestürmt sind, schon vor Tagesanbruch, ohne mit dir Kontakt zu haben. Weil wir gedacht haben, wir packen es alleine. Und wir sind in die Tretmühle des Lebens hineingerast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du auch heute Abend neu eine Salbung ausgießt, dir die beste Zeit des Tages zu schenken und zu weihen, Vater. Wo wir noch frisch sind, wo wir noch in Kraft sind, Vater. Egal, ob das morgens oder abends ist, Vater. Du kennst unseren Biorhythmus. Vater, mach uns Mut, vielleicht etwas früher aufzustehen oder etwas später auf eine Stunde Fernsehen oder Video oder was auch immer zu verzichten und dich zu suchen, Vater. Vielleicht spazieren zu gehen, rauszugehen, einfach mit dir alleine sein. Helf uns, Vater. Helf uns, aus der Triebigkeit und Umtriebigkeit des Lebens auszubrechen und dir auch ein Opfer an Zeit zu geben, Vater. Sonst nicht länger belügen lassen, wo der Feind sagt, hey, das fehlt dir. Und das erfahren, wie du liebevoll zu uns sprichst in dieser Zeit, uns neue Perspektiven gibst, neu zurüstest, neu deine Liebe zuflüsterst, Vater. Komm mit dieser Salbung, Vater. Schenk uns neue Freude, dir zu dienen, Vater. Dass wir den Dienst, den wir für dich tun, nicht lässig, nachlässig, unwillig tun, Vater, sondern dass wir erkennen, wir dienen nicht Menschen, wir dienen dir, Vater. Dass uns dein Haus wieder heilig wird, Vater. Dass wir freudig und gerne dienen, Vater. Zu erkennen, es ist für dich und nicht für Menschen. Du siehst es, der du ins Verborgene schaust. Gib uns ein neues Brennen, Vater, dass dein Haus herrlich sein wird auf dieser Erde, Herr. Dass die Gemeinde ein Ort wird, Vater, der deine Herrlichkeit widerspiegelt. Auch weil unser Leben, unser Tun auch zeigt, dass wir dir dienen und nicht irgendwelchen Menschen her. Bring uns als Gemeinde auch hier auf ein neues Niveau, Vater. Nur du kannst es tun, Vater, nicht wir Menschen. Aber wir bitten um diese Salbung, Vater. Bau dein Haus neu. Erfrisch unsere trägen Hände, Vater, unsere trägen Leiber, unseren trägen Verstand und Sinn. Heute Abend, wir empfangen das. Danke für deine Güte und Treue, Vater. Danke, dass du uns zu Königen und Priestern gemacht hast. Wir werden herrschen mit dir von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast uns hoch erhoben, hoch über die Engel. Wir dürfen mit dir auf deinem Thron sitzen, Vater. Wir verstehen das nicht einmal im Ansatz, Vater. Hilf, dass sich unser Blick erhebt, Vater, wo wir beständig in den Staub und Dreck unseres Daseins schauen, Herr, dass wir lernen, unseren Kopf zu erheben, nach oben zu schauen. Und das gesagt, Jesus, wenn all dieses anfängt zu geschehen, so erhebet eure Häupte, denn eure Erlösung ist nahe herbeigekommen. Du willst es damit sagen, wir sollen nicht auf die Nöte, die Probleme und Sorgen schauen, die uns umgeben im Moment, Vater. Wir sollen unser Haupt erheben zu dir, Vater. Wir wollen auf dich schauen. Du bist nahe, Vater, nahe unserem Herzen, aber auch nahe an dieser Erde, Herr. Wir danken dir, dass wir dir gehören, Vater. Danke, dass wir schon lange an deinem Leib sind. Vater, wir wollen auch in die Fülle reinkommen, die du für uns hast. Berühr uns heute Abend neu, Vater. Jesus, wir wollen jetzt auch nicht nach vorne kommen und irgendwelche Aufrufe machen. Vater, wir sehnen uns nach Realitäten in unserem Leben und nicht nach Action, die hier vorne mal schnell passiert. Vater, wir wollen sehen, dass es morgen im Alltag funktioniert, am Mittwoch im Alltag funktioniert, dass wir am Freitag treu sind, Vater, wenn es niemand mehr zuschaut. Ja, Vater, so wollen wir jetzt auch noch für unsere Stadt beten, Jesus. Segne die Stadt, in der wir leben dürfen, die Region, in der wir leben dürfen. Vater, wir beten, dass du uns erlaubst, diese Stadt wirklich zu berühren, dadurch, dass wir, sofern es in unserer Verantwortung steht, eine lebendige Gemeinde sind, Herr, die diese Stadt verändern wird, Vater, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Und so segnen wir dich, Karlsruhe. Wir segnen den Bürgermeister, alle Mitarbeiter, Herr, dass sie in dieser Woche erfolgreich und effektiv arbeiten können. Du siehst, Vater, wie sie kämpfen um Finanzen und Sparkurs. Herr, wir beten, dass Erleuchtung kommt auch in die Stadtverwaltung, dass sie erkennen, Herr, dass du auch der Versorger dieser Stadt sein kannst, Herr. Wir beten, dass christliche Prinzipien in die Verwaltung eindringen werden, Herr. Dass Christen in Positionen kommen im Rathaus, Vater. Dass führende Männer und Frauen im Rathaus dich neu, intensiv und tief kennenlernen. Herr, dass sie Rat bei dir suchen und nicht bei Menschen, Vater. Wir bitten, dass du deinen Weg nimmst, Heiliger Geist. Wir wissen, dass viel geschehen wird, wenn wir beten, Herr. Wir danken dir, dass über diese Stadt auch ein Netz des Gebetes liegt, Herr. Segne die Fürbitter, Vater, in dieser Woche, dass sie für diese Stadt in Vollmacht eintreten können, Herr. Diese Stadt unablässig vor dir hinhalten, Herr. Du wirst hören, Vater, und dafür danken wir dir. So segnen wir dich, Karlsruhe, in Jesu Namen. Wir segnen jeden Bereich deines Seins mit dem Segen des allmächtigen Gottes. Wir beten, Vater, dass du uns selber jetzt auch gesund nach Hause bringst, Herr, dass du uns behütest und bewahrst. Vater, dass wir eine gesegnete Woche vor uns haben dürfen und dass dein Wort uns begleitet, Herr. Beschütze uns vor dem Feind, der uns dein Wort stehlen will, Vater, schon am Ausgang. Gib uns Kraft, Vater, mit dir zu gehen. Segne unsere Kinder, unsere Eltern, die Menschen, die uns lieb, nahe und teuer sind, Vater. In deinem guten Namen danken wir, dass du heute zu uns gesprochen hast. Durch Wort, durch Musik, durch prophetisches, Vater, und durch unser Zusammensein. Wir lieben dich, Vater, und wir danken dir, dass wir dir gehören, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen.